Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserem Podcast für die gesetzliche Krankenversicherung. Mein Name ist Ralf Kohlhepp. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg. Und mein heutiger Gesprächsgast ist zum zweiten Mal Herr Dr. Dennis Efferts vom Abrechnungszentrum Emmendingen, der dort den Bereich der Krankenhausabrechnungsprüfung verantwortlich betreut. Wir unterhalten uns nicht ausschließlich, aber auch über die Weiterentwicklung des MDK-Reformgesetzes bzw. die Auswirkungen des MDK-Reformgesetzes auf die Praxis. Und wir werden sehen, dass Herr Dr. Efferts zu dem Fazit kommt, dass das MDK-Reformgesetz nach dem aktuellen Stand, zumindest nach den Daten, die aktuell vorliegen, versetzungsgefährdet ist. Wir beschäftigen uns auch mit den aktuellen politischen, gesundheitspolitischen Fragestellungen und Problemen und deren Abbildung in der Krankenhauslandschaft. Aber bevor ich Sie jetzt lange aufhalte, viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Gesetzliche Krankenversicherung in der Krise. Mitten in der Pandemie erleben wir nicht eine Krise der Gesundheit, sondern eine Krise des Gesundheitssystems. Das betrifft Finanzierungsfragen, das betrifft aber auch die Fragen der stetig steigenden Kosten der verschiedenen Leistungserbringer und der ungelösten Systemfragen der gesetzlichen Krankenversicherung. In unserem in loser Folge erscheinenden Podcast widmen wir uns diesen Fragen und sprechen mit den verschiedenen Akteuren aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, stets mit einem fokussierten Blick aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung, der Steuern oder des Rechts. So, schönen guten Tag, Herr Dr. Efferts. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Hallo, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, die Neuauflage unseres Themas Krankenhaus bzw. MDK-Reform. Und diesmal wollen wir ja ein bisschen darüber hinausgehen, noch andere Themen streifen. Zunächst mal, wir sind ja immer noch nicht raus aus der Pandemie. Ich glaube, wir hatten die Hoffnung, dass wir uns das nächste Mal unterhalten, wenn ich irgendwo im sonnigen Süden sitze, mit Blick auf den Atlantik. Das war mir nicht so richtig vergönnt dieses Jahr. Jetzt sind wir immer noch in der Pandemie, beziehungsweise im Moment schnellen die Inzidenzen zumindest nach oben. Was ist denn an der Krankenhausfront, soweit Sie es sehen können, auf der Abrechnungsseite, was ist denn da los im Moment?
Also was wir natürlich immer sehen, ich habe letztens mal mir den Spaß in Anführungsstrichen gemacht, unsere Fallzahlen grafisch darzustellen und die Inzidenzkurve, die immer veröffentlicht wird, drunter zu legen. Und da sehen Sie, dass die Wellenbewegungen eigentlich ziemlich gleich verlaufen von der Tendenz her. Mhm. Allerdings nicht mehr so extrem, wie das zu Beginn der Pandemie war. Also da merkt man einfach, oder ich interpretiere es so, dass auch die Krankenhäuser da mittlerweile ein bisschen unaufgeregter agieren, was das Thema Aufschieben von Operationen und Eingriffen betrifft. Am Anfang waren die Ausschläge halt in unseren Fallzahlen auch ziemlich extrem beim ersten Aufruf der Politik, dass die Krankenhäuser sich so verhalten sollen. Und das hat sich jetzt, das oszilliert jetzt etwas weniger. So kann man es sagen, aber man sieht die Bewegung immer noch. Die wird quasi mit antizipiert.
Dem entnehme ich also sozusagen, in der ersten Welle haben wir ja einen relativ starken Einbruch gehabt bei den Fallzahlen. Also das bedeutet, die Krankenhäuser haben eigentlich alle elektiven Eingriffe abgesagt bzw. verschoben. Das ist jetzt nicht mehr so, was ja heißen müsste eigentlich, wir haben jetzt auch ein Ansteigen parallel zur Inzidenzkurve in den Fällen.
Nein, ich meinte es tatsächlich andersrum. Also Sie sehen tatsächlich noch diese gegenläufige Bewegung. Also mit Antizipieren meinte ich diese Bewegung, die wir bei der ersten Welle auch gesehen haben, aber nicht mehr so extrem. Ja, also man sieht halt einen leichten Fallzahlrückgang.
Wir haben einen Fallzahlrückgang.
Genau. Aber weitaus nicht mehr so extrem, wie das ganz am Anfang der Pandemie war. Aber man sieht das immer noch, dass das so mit oszilliert.
Ja, jetzt frage ich mal ganz provokativ oder einfach aus Interesse. Also tatsächlich, ich würde ja erwarten, dass die Krankenhäuser eher mehr Fälle haben jetzt.
Ich weiß, was Sie meinen. höhere Inzidenz, mehr Erkrankungsfälle im Vergleich, weil ich sage, alles andere ist ja stabil. Ja, alle Krankheiten und Morbiditäten sind ja stabil. Wenn man so betrachtet, ja. Aber ich denke auch hier, dass wir hier dann immer noch, wie gesagt, nicht mehr in dem extremen Maße, wie es vorher war, aber dass die Krankenhäuser immer noch sagen, okay, die Zahlen gehen wieder hoch, ich halte jetzt wieder mehr Kapazitäten vor. Und dann haben sie natürlich auf die Gesamtbevölkerung betrachtet recht, ja, aber nicht bei dem, was dann in den Krankenhäusern tatsächlich auftrifft.
Ich bin gespannt auf die retrospektive Betrachtung dann dieser Pandemie insgesamt, wenn wir uns vielleicht im Sommer nächsten Jahres Zahlen anschauen über die Jahre 2020, 2021, um mal zu sehen, was dann eigentlich die Belastungs- und Überlastungsthemen der Krankenhäuser sind und waren. Wir haben ja in der ersten und zweiten Welle eigentlich gesehen, dass die Schreie nach Überlastung keine Entsprechung in der Realität hatten. Und dann bin ich jetzt auf die Ergebnisse der dritten und vierten Welle gespannt. Sie auch?
Gar nicht so wahnsinnig gespannt, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, das wird auch selber hinauslaufen. Ich kenne auch keine anderen Zahlen wie Sie. Also das wurde jetzt von vielen Seiten rumgedreht und betrachtet. Und wenn man halt auf die gesamte Krankenhauslandschaft schaut, dann gab es da nie eine Überlastung. Was man, da bin ich aber ein Freund von, Sie kennen mich, die Sachen auch von verschiedenen Seiten zu betrachten, das schließt natürlich nicht aus, dass ein spezielles Krankenhaus in einer speziellen Region am Belastungslimit war, ja, sowohl kapazitativ als auch vom Personal. Um Gottes Willen, also da will man ja keinem Einzelnen Unrecht tun, ja, aber insgesamt von der Versorgungslandschaft in Deutschland bin ich komplett bei Ihnen.
Wenn wir jetzt mal dieses Thema, ich glaube, jetzt haben wir hinreichend Pandemie behandelt, wenn wir das Thema jetzt etwas erweitern und ich mir die Frage erlaube, wir hatten ja in unserer ersten Sitzung, die übrigens, das darf ich an der Stelle sagen, die meistgeklickte ist von allen Podcasts, die ich bisher gemacht habe, also würde ich mal sagen, das ist zumindest mal auf Interesse gestoßen. In unserem ersten Thema hatten wir das Thema MDK-Reformgesetz und die Frage, wie hat sich das MDK-Reformgesetz letztlich ausgewirkt oder wird sich auswirken auf die Krankenhausabrechnungsprüfung? Wo stehen wir denn im Moment in der Umsetzung der Vorgaben des MDK-Reformgesetzes und was hat uns da die Pandemie beschert? Und Anschlussfrage, bekommen wir nochmal ein Moratorium, das gegebenenfalls das, was wir jetzt in der letzten Zeit erlebt haben, dass wir noch nicht in den vollen Modus MDK-Reformgesetz eingestiegen sind, das vielleicht noch weitertragen?
Im Endeffekt, ich habe es unseren Kunden so erklärt, ich fange jetzt mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Also die Pandemie hat eigentlich die MDK-Reform in der Art und Weise, wie wir sie erwartet haben, um ein Jahr verzögert. Vieles davon ist dann schon gekommen, Thema Quoten, aber eben nicht die 12,5, mit denen wir ursprünglich ins Rennen gehen wollten in 2020, sondern durch diesen rückwirkenden Eingriff im April 2020 wurde es ja 5% abgesenkt. Mhm. Also die grundsätzlichen Rahmenbedingungen in 2020 sind stabil geblieben, aber dieser Eingriff der Quote, das war so das Massivste, was im Prinzip dazu führt, dass 2021 das neue 2020 ist. Ja, also jetzt sind wir eigentlich gerade in den Regularien, wie sie in 2020 hätten gelten sollen. So, und das war in meiner damaligen Darstellung, glaube ich, auch in Ihrem Podcast, Zündstufe 1, ja, der MDK-Reform. Und was uns jetzt 2022 erwartet, wo wir natürlich auch schon planungs- und strategiemäßig sehr umtriebig sind, ist halt die zweite Stufe. Ja, und was da halt kommt, ist die individualisierte Prüfquote. Das ist natürlich jetzt ganz entscheidend. Weil alles andere war jetzt im Prinzip so ein bisschen Vorlauf, dass die Krankenhäuser, wenn man jetzt diese Quotentechnik betrachtet, wie errechnet sich das, was dann in Q1 22 geprüft werden darf, dann haben natürlich die Abrechnungs- bzw. Prüfdaten jetzt aus 2021 die entscheidende Relevanz. Ja. Das heißt, jetzt entscheidet sich, was nächstes Jahr passiert. Und dann haben eben abhängig von den Prüfergebnissen, die Krankenkassen erzielen, hat jedes Krankenhaus eine individuelle Prüfquote zwischen 5 und 15%. verbunden mit der Frage, ob das Krankenhaus zusätzlich Aufschläge zu zahlen hat. Ich nenne das auch immer gerne Strafzahlungen, aber im Prinzip ist es so die, von der Logik her die Entsprechung zur Aufwandspauschale, die wir bezahlen müssen, wenn wir nicht recht haben. So muss dann das Krankenhaus künftig Aufschläge zahlen, wenn wir denn recht haben. Und das ist eben auch abhängig von der Prüfquote zwischen 0 und 50% auf die Differenz. Also wenn der MD sagt, okay, von 1.000 auf 500 gekürzt, dann reden wir also über eine Strafzahlung auf die 500 Euro, die gekürzt werden, nicht auf den Gesamtbetrag. Und wenn ich jetzt ein Krankenhaus habe, was eben gut in Anführungsstrichen, weil darüber kann man natürlich trefflich streiten, ob wenn ich in 60% der Fälle gut abgerechnet habe, ob das wirklich gut ist, aber das ist nun mal das, was der Gesetzgeber so definiert hat, und hat eine 5%ige Prüfquote, dann gibt es halt keine Strafzahlung. Und in der Spitze geht es halt bei 15% Prüfquote bis auf 50% Strafzahlung. Und Sie merken, wo führt das hin? Das verändert jetzt nochmal, wenn man strategisch das Ganze betrachtet, die Vorzeichen, wie man auch Fälle auswählen muss. Das ist eigentlich das Entscheidende, was da jetzt passiert, weil Sie werden das mitkriegen, das ganze System hat jetzt spätestens seit der MD-Reform die Frage, wie finde ich den richtigen, in Anführungsstrichen, Fall ganz klar ins Zentrum gerückt und mit statistischen Methoden versucht, das zu unterstützen, mit Weiterqualifizierung der Mitarbeiter, mit KI-Systemen, wobei ich KI ja, Sie kennen das bei mir, immer so ein bisschen in Anführungsstrichen setze. Aber da ist ja viel gemacht worden. Und die letztliche Formel dahinter, die mathematische Formel, welchen Wert ich jetzt nehme, weil das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon diskutiert, einfach nur auf die Trefferquote zu gehen, ist ja sinnentleert, weil ich bringe dann dieses Beispiel 10 mal 10 Euro bringt nichts, sondern wir müssen ja Richtwert optimieren, also die mögliche Einsparung mit berücksichtigen. So, und diese Formel dahinter, die verändert sich jetzt, weil ich natürlich abhängig von der Prüfquote die mögliche Strafzahlung, die ich kriegen kann, mit berücksichtigen muss. Und das ist ja nicht unerheblich, wenn ich nochmal 50% auf meinen möglichen Einsparungsbetrag obendrauf bekomme. Und das ist so das Hauptthema, wo wir im Moment einfach sehen, okay, klar, die Fallauswahl ändert sich. Das eine ist so ein mathematisches Thema, das kann man dann abbilden. Das andere ist dann aber auch eine strategische Frage, weil gehe ich mit einem 5% Haus so gleich um wie mit einem 15% Haus? Ich sage nein, weil das ist auch etwas sehr kontraintuitives, was wir jetzt seit der MDK-Reform gelernt haben, dass man mit manchen Krankenhäusern eben doch noch verhandeln kann im Bereich der Direktintervention, Falldialog.
Wo man ja davon ausgegangen war, dass die Krankenhäuser jetzt eher, und ich glaube, das hat auch die Praxis am Anfang gezeigt, sehr zurückhaltend sind.
Genau, also da war ja so im Prinzip die, so hatten wir es erwartet und das haben wir tatsächlich manchmal auch mehr oder weniger so zitierbar in Antworten der Krankenhäuser gehabt. Ja, wenn du mir nicht glaubst, dann schickst halt zum MD, in Klammern, Edge, du hast ja eine Prüfquote. Mhm. Also diese Position, wie wir es erwartet haben, die war nicht grundlegend falsch. Manche Krankenhäuser haben sich so verhalten, andere aber nicht. Und das hat sich natürlich gerade, alles, was ich dann, ich sag mal, um den MD drumherum machen kann, wirkt sich natürlich bei einem 5% Haus, so nenne ich die jetzt mal, viel stärker aus als bei einem 15% Haus. Weil klar, diese Sachen, die man nebenher macht, was man verhandelt oder formale Prüfungen, das ist natürlich vom Einsparungswert pro Fall immer etwas weniger als so ein Klopferfall in Anführungsstrichen beim MD. Ja, das ist schon so. Da macht es dann halt die Masse, ja. Und daran merken sie halt auch, dass so, wenn ich da sehr aktiv bin, dass bei einem 5% Haus viel mehr Effekt haben kann als bei einem 15% Haus. Und da fangen dann die strategischen Spielereien an, wo man einfach sagt, okay, da ändert sich noch was an der Herangehensweise, wie ich Fälle auswähle, aber wie ich auch mit den unterschiedlichen Häusern umgehe. Ja. Mit Sicherheit werden wir nicht dahin kommen, also es wäre irrwitzig, für jedes Krankenhaus in Deutschland eine eigene Prüfstrategie zu entwickeln. Das ist ja sehr irrwitzig. Ja? Wir reden da mit Sicherheit über das Thema, wo sind die Hauptbeleger unserer Kunden, ja? Und dafür dann aber individuell mit den Kunden tatsächlich Strategien absprechen. Weil es kommt ja noch ein anderes Thema, wenn Sie mich fragen, was ändert sich in 2022, wo stehen wir? Die Aufrechnung wird uns ja genommen. So, und wenn ich jetzt auch nicht mehr aufrechnen darf, Dann bekommt dieses Thema Direktintervention mal gegen MD-Prüfung gegenübergestellt ja noch eine zweite Dimension. Wenn ich ein Verhandlungsergebnis erziele, ist das Ergebnis sofort monetär wirksam? Weil wir sind uns einig und dann kriege ich auch relativ schnell eine Rechnungskorrektur. Ja, das ist ja dann unproblematisch. Das Geld ist da. Wenn ich jetzt zum MD das Ganze gebe, Sie kennen die MD-Laufzeiten, das ist nichts Neues. Jetzt wird der Gesamtprozess aber noch etwas verlängert durch das neue Erörterungsverfahren, was ja jetzt auch verpflichtend wird ab 22. Da würde ich gerne, wenn wir die Zeit haben, gleich auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ja. Aber jedenfalls dieser Folgeprozess wird dadurch auch noch etwas länger. Mhm. Und ich habe natürlich das Risiko, dass ich mich jetzt trotz diesem neuen Konstrukt des Erörterungsverfahrens dann doch nicht einig werde und möglicherweise das Ganze dann doch wieder vor Gericht geht, wo ich jetzt klagen muss. Dadurch, dass mir die Aufrechnung genommen wurde, bin ich jetzt in der etwas schwächeren Position in dem Sinne. Und das ist natürlich auch was in so eine Strategie mit einfließen kann und sollte. Will ich das als Kunde? Kann ich mir das erlauben, diese Unsicherheit, wann die Liquidität verfügbar ist und in welcher Höhe sie denn letztlich verfügbar ist? Und in diesem Zusammenhang, also solche Vorgespräche habe ich mit unseren Kunden schon geführt, kamen wir dann nämlich auch das Thema, okay, wie buche ich denn jetzt solche Forderungen? Nehmen wir das Thema, ich gehe in das MD-Verfahren und das Erörterungsverfahren bleibt dann am Ende des Tages strittig. Wie gehe ich jetzt damit um? Früher, ich meine, das kam sogar in Ihrer letzten Podcast-Folge, haben Sie es angedeutet, das Thema Forderungen, wie man sowas auch bilanzieren kann. Hat man Erfahrungswerte genommen? Ja, okay, ich habe es ja schon aufgerechnet. Möglicherweise muss ich quasi gedanklich eine Rückstellung bilden, weil ich eine gewisse Quote davon zurückzahlen muss. Das System ändert sich ja jetzt. Es dreht sich ja jetzt rum. Erfahrungswerte, behaupte ich jetzt mal, gibt es nicht mehr so richtig, weil damals gab es kein Erörterungsverfahren. Die Vorzeichen sind etwas anders. Pragmatisch könnte man aber auch sagen, naja, also die Quoten, die Sie damals benutzt haben, da haben Sie ja wahrscheinlich einen guten Überblick bei den Kunden, wie das gelaufen ist in der Vergangenheit, die kann ich ja jetzt rumdrehen, ne, im Prinzip, wenn ich klagen muss, und dann kann ich vielleicht ähnlich weiterrechnen, aber das war tatsächlich etwas, wo ich dachte, das bringe ich mal heute mit, vielleicht haben Sie ja schon eine Idee dazu.
Das ist tatsächlich ein spannender Aspekt der Bilanzierung ab dem nächsten Jahr. Und streift ja auch das Thema Imparitätsprinzip, weil ich mit Forderungen ja anders umgehe als mit Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten muss ich ja nach dem Gesichtspunkt Eintrittswahrscheinlichkeit größer 50% und dann sozusagen das theoretisch höchstmögliche Risiko. Also ich bin ja sehr risikoavers als Kaufmann und dementsprechend auch als Krankenkasse, die diese Regeln, die der Kaufmann anzuwenden hat, letztlich auch zu implementieren hat. Das heißt, ich würde tendenziell eher eine höhere Rückstellung bilden hinsichtlich des Betrags, den ich irgendwann zurücküberweisen müsste, könnte, dürfte. Bei den Forderungen ist es ja anders. Da gilt ja eigentlich das Realisationsprinzip. Und das heißt rein theoretisch, und jetzt kommen wir zu dem Thema, vielen Dank nochmal für den Ball sozusagen, genau, den wir, dass wir letzte Woche oder dass ich letzte Woche im Podcast hatte, dass ich auch in den Hamburger Tagen besprochen habe, nämlich die Frage, wie arbeiten wir dann eigentlich mit Forderungen im Krankenhausbereich, wenn ich ja eigentlich noch nichts realisiert habe. Da schätze ich ja dann quasi eine mögliche Realisierung. Rein nach HGB dürfte ich das gar nicht bilanzieren, weil das ist ja eine strittige Forderung, ganz offensichtlich. Und egal wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dadurch, dass sie strittig ist, darf ich sie nicht bilanzieren. Wenn ich jetzt aber mal in der Praxis der Bundesrepublik, egal in welcher Größenordnung von Krankenkasse, mich umgucke, dann haben wir das schon in der Vergangenheit immer anders gehandhabt. Und dann wird das sicherlich ein ganz elementarer Punkt dessen sein, worüber wir auch mit den Aufsichten sprechen müssen, um zu fragen, wie hättet ihr es denn nun gerne? Streichen wir das aus unserer Bilanz, dann haben wir wieder einen Einmaleffekt, der wahrscheinlich relativ heftig ist. Oder sagen wir, die Praxis, die wir in der Vergangenheit hatten, die setzen wir im Grunde auch unter den geänderten Vorzeichen, wie Sie es gerade genannt haben, einfach fort. Das wird eine interessante Überlegung und Betrachtung. Ja. Aber Sie haben noch was anderes gesagt. Sie haben gesagt, wir gucken ja jetzt drauf, wie wir dann ab dem nächsten Jahr wie die Quoten sind und danach müssen wir die Strategie anwenden. Mich würde interessieren, ob Sie jetzt schon was sagen können dazu, wie sich denn so typischerweise das Fehlerverhalten aufteilt, wenn man sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland anguckt. Kann man da was sagen, wie zum Beispiel private Krankenhäuser, da habe ich eher eine höhere Quote als bei öffentlichen Universitätskliniken, da liege ich eher dort oder hier. Haben Sie da schon ein Gefühl dafür?
Wir haben uns die Frage tatsächlich gestellt. Ich habe die aktuelle Auswertung aber noch nicht gemacht, weil die relevanten Quartalszahlen für die Prüfquoten vom GKV-SV jetzt erst im Dezember kommen. Mhm. Ihr Gedanke ist aber sehr gut und richtig, weil ich mich an einen Benchmark der SBK in 2018, nee, mit 2018er Daten in 2019 erinnern kann. Die haben tatsächlich die Realisierungsquoten damals in dem Benchmark sich betrachtet und eben nach, ich sag mal, Träger Art sortiert. Und dabei kam nämlich tatsächlich raus, ich vermute, dass Sie in die Richtung gerade gedacht haben, dass bei den Privaten tatsächlich deutlich höhere Realisierungsquoten zu sehen waren als bei öffentlichen Trägern. Klar, da schwingt so ein bisschen dann, man fühlt sich dann bestätigt, weil das ist ja irgendwie das, was auch intuitiv man denkt, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen da ist, wo Aktionäre hinten dran hängen, dann zählt der Gewinn eben, dann ist der Gewinn bedeutend relevanter, als wenn ich im Ergebnis eher so eine schwarze Null anpeilen muss. Ja? Von daher sind diese Ergebnisse sehr intuitiv gewesen. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich bei den Prüfquoten jetzt sich bestätigen wird. Also auch da merken Sie, jetzt haben wir schon wieder das Thema, das nächste Thema für die nächste Folge. Wir verabreden uns da jetzt wahrscheinlich immer so im Halbjahrestakt. Ne?
Finde ich gut. Sie wollten noch das Thema Erörterungsverfahren ansprechen. Vielleicht bevor wir zum nächsten Thema gehen, noch mal kurz ins Erörterungsverfahren.
Genau, also auch noch vor dem Hintergrund, okay, was kommt da eigentlich auf uns zu in 2022? Erörterungsverfahren, ich will gar nicht auf Details eingehen. Was mir da wichtig ist, dass das einfach mal verstanden wird, was uns da eigentlich eingebrockt wurde. Es ist ja faktisch so, warum sieht das System vor, dass wir die Fälle zum MD geben? Ich gebe die Frage einfach mal an Sie. Haben Sie eine Idee? Warum kann ich als Kasse nicht selber beurteilen, nee, das ist falsch, das beanstande ich? Machen wir im Arzneimittelbereich zum Beispiel auch. Nee, ist nicht richtig, retaxiere ich. Warum machen wir das im Krankenhausbereich anders? Was ist die gesetzgeberische Logik?
Also meiner Kenntnis nach ist der Hintergrund ja der, dass ich gar kein Recht habe, in die Patientenakte reinzugucken. Das heißt, ich kann nicht so tief in den Fall gucken und dazu muss ich dann eben einen Dritten beauftragen, der das darf, rein rechtlich gesehen. Das war das, was ich zumindest bis jetzt als Hintergrund kannte.
Ist mit Sicherheit auch ein Faktor. Sag ich nur, ja, könnte man anders lösen. Das Recht kann man der Kasse ja einräumen. Ja, klar. Mag jetzt naiv klingen, aber ich lese daraus eigentlich, wenn ich auch einfach mal den 275er ganz allgemein nehme und nicht den 275c für Krankenhausabrechnung, dann geht es ja eigentlich darum, so lese ich das, kann man mit Sicherheit auch drüber streiten, aber dass es eigentlich darum geht, dass der Gesetzgeber die Vorstellung hat, naja, medizinischer Sachverstand sitzt bei der Krankenkasse nicht. Das, was hier medizinisch zu beurteilen ist, dafür brauche ich einen Mediziner, einen medizinischen Gutachter. So, und diese Expertise sitzt beim MDK, früher heute MD. So. Und dann komme ich quasi zu einem medizinischen Zweitgutachten, wenn ich so will, gegen die medizinische Meinung des Leistungserbringers. Ja, so sehe ich das System. Mhm. Weil der letztliche Leistungsentscheid, den ich dann treffe als Kasse, der basiert ja dann auf dieser medizinischen Zweitbewertung. Mhm. Ja, so viel zum Ausgangspunkt, den ich gedanklich habe. So, und jetzt kommt das Erörterungsverfahren, was ja der MD-Prüfung nachgestellt ist und was ja zulässig ist oder was das Problem, was ich sehe, wo wir reinsteuern, ist halt, jetzt ist die neue Prüf-VV so gestrickt, dass der MD alle relevanten Unterlagen, die für diesen Fall erforderlich sind, anfordern soll. Soll steht drin. Und das Krankenhaus soll das ergänzen, wenn es meint, da braucht man aber noch andere Unterlagen dazu, um das vernünftig bewerten zu können. Mhm. Also wir haben eine Soll-Vorschrift. Und Sie wissen, die sind ja irgendwie ein bisschen soft. So, und dann kommt im weiteren Verlauf dann die Details zum Erörterungsverfahren. Und da müssen jetzt sämtliche Unterlagen, die für diesen Fall relevant sind und Argumente und alles muss vorgetragen werden, diese präjudizierende Wirkung. Und alles muss da rein. So, wenn da jetzt Unterlagen krankenhausseitig kommen, die noch nicht beim MD bewertet wurden, weil sie davor im MD-Verfahren nicht da waren, dann laufe ich doch eigentlich in das Problem, dass ich jetzt als Kasse medizinische Fragen bewerten muss, wo ich sage, das Gesamtsystem ist ja eigentlich genau so, wie es ist, weil ich es nicht bewerten kann. Jetzt laufe ich eigentlich in einen Systembruch rein. Und das ist etwas, wo ich glaube, das wird uns Probleme machen. Wir stellen uns gerade entsprechend auf. Wie kriegen wir jetzt medizinischen Sachverstand in diesen Prozess rein? Wo kriegen wir das her? Weil im schlimmsten Fall kann man, glaube ich, die Vorstellung machen, okay, jetzt brauche ich dann im Zweifel ein zweites MD-Gutachten, beziehungsweise die Fragestellung, ändert sich dieses MD-Gutachten, was mir vorliegt, vor dem Hintergrund der neuen Information, die jetzt dazugekommen ist? Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die viele gerade noch so ein bisschen unterschätzen. Und da wird, glaube ich, das Ganze nochmal tatsächlich inhaltlich, fachlich bedeutend anspruchsvoller, was die Krankenhausabrechnungsprüfung in der Zukunft betrifft.
Dieses Erörterungsverfahren ist ja dem gerichtlichen Verfahren dann vorgelagert, wenn ich es richtig verstehe, oder?
Genau, also im Prinzip die Ursache, warum man es reingebracht hat, war ja die, dass im Prinzip dieses ganze Zweitgutachten-Thema dann immer vor Gericht ausgetragen wurde. Da wurden dann Zweit- und Drittgutachten vom Krankenhaus beauftragt und da kamen dann Informationen zutage, die vorher nie irgendwo standen und bewertet werden konnten. Und das wollte man jetzt vermeiden, so lese ich den Gesetzesentwurf von damals, indem man gesagt hat, okay, das macht ihr jetzt mal bitte vorher. Alle Fakten auf dem Tisch, dann könnt ihr gemeinsam nochmal drüber nachdenken und euch einigen oder auch nicht. Und dann wird dann aber auch basierend auf diesen Fakten, die da auf den Tisch gekommen sind, dann ein Gericht dann im Nachgang, wenn ihr euch nicht geeinigt habt, ein Urteil fällen. So, damit das aufhört, dass im Gerichtsverfahren permanent noch irgendwelche neuen Informationen aus welchem Koffer auch immer gezogen werden.
Heißt aber, ja, wenn ich jetzt mal nicht von der medizinischen Seite her denke, sondern von der juristischen Seite, dass ich wahrscheinlich schon im Erörterungsverfahren mir meinen juristischen Sachverstand an die Seite holen muss, weil der sollte ja dann letztlich sagen, bin ich jetzt soweit mit Fakten ausgestattet, dass ich auch ins Verfahren gehen kann, oder muss ich da vielleicht noch in irgendeiner Form etwas nachfordern oder nicht?
Auch, ja, auch. Also das ist die zweite Dimension. Das eine war jetzt so der Fokus mit medizinischem Sachverstand, aber genau. Sie haben natürlich vollkommen recht, weil ich kann natürlich auch im Erörterungsverfahren, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, Verfahrensfehler möglicherweise machen.
Genau.
Ja? Und dann wird mir das auch zum Verhängnis. Also das ist tatsächlich auch was. Da sage ich allerdings, klar, da ist noch viel ungewiss, es hat noch keiner gemacht, so ein Erörterungsverfahren gab es ja noch nie. Ja, da kann man natürlich am Anfang viel richtig und falsch machen. Das ist aber, glaube ich, etwas, wo aufgrund der Historie, ich meine, dass sich Krankenhäuser und Kostenträger in der Vergangenheit nicht einig waren, ist ein offenes Geheimnis, und dass es viele Gerichtsverfahren gab. Ich glaube, da gibt es einfach schon die Prozesse, wo man sich juristische Expertise reinholen kann in den Prozess. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas einfacher, weil es in der Vergangenheit einfach schon erforderlich war. Der Gegenstand war dann ein bisschen anderer, aber es war grundsätzlich einfach schon erforderlich, eine vernünftige juristische Vertretung zu haben. Ja. Und in dem Bereich, den ich eben angesprochen habe, das ist für mich da eigentlich so ein Game Changer an der Stelle, weil es halt ein Systembruch ist, den so
weil
vorher nicht gab.
Den medizinischen Sachverstand genau. Eben auch brauche. Genau. Den habe ich mir ja ansonsten dann im Hauptsacheprozess durch ein Zweitgutachten, wie Sie es gerade gesagt haben, reingeholt, richtig?
Genau, richtig.
Das ziehe ich ja alles vor. Also für mich klingt das jetzt laienhaft offen gestanden so, als hätten wir das Gerichtsverfahren quasi mit allen materiellen, von allen materiellen Fragen entlastet. Die hätten wir nach vorne ins Erörterungsverfahren gezogen. Und wenn wir uns da immer noch nicht einig werden, dann werden wir ins Gerichtsverfahren gehen. Und im Gerichtsverfahren werden wir fast nur noch um Formalia streiten, beziehungsweise um einen, der dann quasi sagt, so, jetzt liegt ja eh alles auf dem Tisch, ich entscheide das jetzt so oder so. Das bedeutet einerseits sicherlich eine Verschlankung des Gerichtsverfahrens. Insgesamt aber habe ich das Thema doch verlängert und aufgeblasen.
Ja.
Interessant.
Die Probleme verlagert, ne? Also genau. Wie es oft so ist. Also man spart auf der einen Seite Kosten und verursacht sie auf der anderen Seite.
Ja, richtig. Und da ist ja dann auch die Frage, wer die trägt, weil im Zweifel wahrscheinlich jede Partei, die hier in irgendeiner Form etwas vorträgt, muss dann hat dann die Beweisvorsorge auf ihrer Seite zu tragen, auch im Erörterungsverfahren. So stelle ich mir das, würde ich das zumindest mir vorstellen.
Genau, also kostentechnisch ist es dann, reden wir da über Personalkosten an der Stelle. Und klar, das ist jetzt ein Prozess, den müssen beide Seiten hochziehen. Ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch gerade aktuell auf die Uniklinik Freiburg mal zugegangen und habe gesagt, hey, sollen wir nicht mal vorher darüber sprechen, wie stellt ihr euch das vor? Wie sehen wir das gerade? Um einfach auch mal auf der anderen Seite zu hören, wie die sich so ein Erörterungsverfahren vorstellen. Weil ich meine, das ist für beide Seiten neu. Ja? Und natürlich wird sich jeder so seine taktischen Überlegungen machen, wie er dem Ganzen begegnet. Aber ich glaube, einfach mal miteinander sprechen, um diesen Prozess am Anfang auch einfach mal auf die Bahn zu bringen, ist, glaube ich, auch nicht das Schädlichste. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt, wie die andere Seite da einfach so denkt. Ja?
Interessant. Also auch das ein Aspekt, der dann sicherlich spannend wird. Insgesamt, was hat denn die neue Prüf-VV außer dem Erörterungsverfahren diesen Themen noch an Überraschungen gebracht oder ist es ansonsten altbekanntes Terrain?
Gut, die Struktur hat sich so ein bisschen geändert, weil die Prüf-VV, was sie ja sehr gut macht von der Strukturierung, ist, sie bildet den Prozess eigentlich chronologisch ab. Ja? Also von daher, der Aufbau hat sich jetzt natürlich verändert. Die Rechten und Pflichten im Sinne von auch zeitlichen Abstimmungen finde ich gut geregelt. Auch die Tatsache, dass zum Beispiel, wenn ein Krankenhaus nicht einwendet, also nicht widerspricht, dass dann ganz klar ist, dann gilt eine Abrechnung als erörtert. Das sind alles so Dinge, die fand ich gut, weil sie ein bisschen Klarheit reinbringen. Zumindest so lange, bis dann wieder, wie hat es einer meiner Juraprofs mal gesagt, bis dann die ganzen Rechtsanwälte wie Krähen dann an das Gesetzeswerk oder Vertragswerk gehen und es auseinanderpflücken. Nein, also es sieht im Moment gut aus und im Moment böse Überraschungen kann ich da jetzt nicht ausmachen.
Ich kenne ja die Bereitschaft von gesetzlichen Krankenkassen selber in eine aktive Rolle in einem Verfahren zu treten. Die ist relativ überschaubar. Wenn ich mich verteidigen muss, verteidige ich mich. Also sozusagen die Rolle als Beklagter war der Krankenkasse eher in die Wiege gelegt. Das ist eher etwas, womit sie sich wohlgefühlt hat, als mit der Rolle als Kläger. Jetzt haben wir das umgedreht, wie Sie gesagt haben. Das heißt, jetzt kommen wir in die Situation, wir müssen klagen. Das gebietet ja auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Das heißt, im Endeffekt, die Krankenkasse hat gar keine Wahl, aber das trifft auf die eigentlich etwas zurückhaltende Wesensart der Krankenkassen zu sagen, wenn mir eine Institution, und ich sage jetzt mal MDK, sagt, da habe ich keine Chance, dann habe ich da keine Chance. Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass wir in nennenswertem Maße Klagen sehen werden der Krankenkassen?
Also in der Grundüberlegung bin ich, glaube ich, bei Ihnen. Die Klagefreudigkeit hält sich, wenn ich so einfach mal unsere Kunden überblicke, in Grenzen, was aber auch vor der bisherigen Situation ja durchaus nachvollziehbar war. Ja. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, gerade was so Musterklagen betrifft, wenn man da jetzt mit Anwälten spricht, die sind natürlich bei gewissen Themen, die denen unter den Fingernägeln brennen, auch immer gerne dabei und wollen dann Musterklagen machen. Da steckt ja auch immer ein bisschen Eigeninteresse einer Kanzlei dahinter, da sind wir mal ehrlich. Ja. Da will man sich ja ein bisschen verdient machen. Da habe ich, das ist meine persönliche Meinung, da sehe ich die meisten BKK in dem Fall auch nicht, weil als kleine BKK die Idee oder sich davon Karren spannen zu lassen, das System zu retten, also da bin ich persönlich der Meinung, dass das macht nicht so wahnsinnig Sinn. Ja. Aber was einfach generell die Frage betrifft, will oder kann ich klagen, das ist etwas, das ist jetzt systemimmanent, wo man sich dann auch als Kassenvorstand, glaube ich, befassen muss, ja, weil mit Sicherheit kann man noch sagen, okay, jetzt warten wir mal ab, wie viele Außenstände in Anführungsstrichen sich da tatsächlich ergeben. Vielleicht läuft das Erörterungsverfahren ja besser, als wir das so glauben. Ja? Dann habe ich das Problem vielleicht gar nicht. Das wäre so der positive Ausgang, auf den man ein bisschen hoffen kann. Aber ich bin da felsenfest überzeugt, man muss sich damit auseinandersetzen, wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt nicht fahrlässig in Anführungsstrichen diese Gelder liegen lassen will, man muss dann entweder selber oder mit dem Dienstleister in Absprache sagen, okay, verhandel mir die Dinger weg oder ich muss es einklagen. Also einfach nichts tun ist ja keine Option.
Ich habe noch eine Frage, und zwar bezieht die sich auf ein Thema, das vielleicht Sie nur am Rande betrifft, aber relativ hohe, große finanzielle Bedeutung für die gesetzliche Krankenkasse hat, das insgesamt. Das ist das Thema des Pflegebudgets und der Frage, wie wir quasi mit dieser systemfremden Ausgabe, die wir ab jetzt ja in den Krankenhausabrechnungen dann quasi mit abdecken, die aber eigentlich den Pflegebereich betreffen, umgehen und wie Sie auch in der Abrechnung damit umgehen, in der Abrechnungsprüfung. Entschuldigung.
Tatsächlich haben Sie richtig eingeschätzt, einen Randbereich. Fangen wir mal mit der Abrechnungsbrille an, damit klar wird, warum Randbereich. Ist abrechnungstechnisch gar nicht so wahnsinnig spannend, weil seit Ausgliederung der Pflege aus dem DRG-System haben Sie ja im Prinzip das Pflegebudget, was Sie gerade angesprochen haben, was eigentlich individuell verhandelt werden soll. Soweit ich das systemisch überblicke, macht es auch Sinn, weil die Idee ist ja Selbstkostenerstattung. Ja? So, also muss es individuell sein, weil da hat jedes Krankenhaus andere Strukturen. Soweit konsistent. Und dieser individuelle Wert wird verhandelt, von den Verbänden gemeldet, wird in unsere Abrechnungssysteme eingespeist und wird dann ja über die Abrechnung der Fälle quasi abgestottert und wird dann quasi nach Ablauf dieses Jahres wird ja dann genau wie bei den Budgetverhandlungen auch ein Erlösausgleich stattfinden. Also wenn es überzahlt ist, gibt es was zurück und umgekehrt. Ja. Insofern nicht wirklich spannend, weil da steht halt ein individueller Pflegeentgeltwert im System und der wird abgeglichen mit dem, der abgerechnet ist. Und wenn der in Ordnung ist, dann war es das. Und selbst wenn er nicht in Ordnung wäre, könnte man darüber nachdenken, ob das überhaupt relevant ist, weil über den Erlösausgleich ist ja nachher ohnehin ausgeglichen wird. Also einfach mal so als gedankliche Randnotiz. Ja, also selbst die Abweichung wäre eigentlich nicht schlimm, weil man die Daten sowieso nochmal betrachtet. Ja.
Weil wir sozusagen retrospektiv nochmal sämtliche Abrechnungen eines Jahres dann quasi in den Blick nehmen und sagen, was hätte euch eigentlich zugestanden? Und dann gibt es einen Spitzausgleich, wenn man so möchte.
Genau, also so kann man sich das vorstellen. Und von daher ist es aus der Abrechnungsbrille tatsächlich erstmal nur ein Randphänomen. Die Besonderheiten, die wir jetzt gerade haben, ist, wie gesagt, wir haben da jetzt einfach gerade so Übergangsphasen. Jetzt gibt es ja noch nicht überall individuelle Pflegeentgelte, weil die Budgetverhandlungen auch Corona-bedingt ja, also teilweise wird noch über 2020 verhandelt. Das ist ja alles noch gar nicht fertig.
Ja, wir klappern ja jetzt tatsächlich die Vorjahre ab. Das heißt, wir haben da auch im Zweifel, entschuldigen Sie, dass ich kurz unterbreche, aber wir haben ja im Zweifel jetzt aus dem Blick der Wirtschaftsprüfung einen relativ großen Brocken, der vermutlich in folgenden Budgetverhandlungen noch fixiert wird, der aber Vorjahre betrifft. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, und da will ich dann gleich sozusagen so die Richtung, in die wir gehen, noch ein bisschen abändern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich bin eine Krankenkasse, ich habe 10 Fälle im Krankenhaus X. Insgesamt hat das Krankenhaus 100 Fälle. Ist jetzt nur mal, ne? Also damit wir Zahlen haben. Das heißt, ich habe 10% der Fälle, dann bekomme ich 10% oder nach einem bestimmten Schlüssel einen anderen Bestandteil der Pflegekosten. Der wird per Ausgleich am Ende des Jahres festgestellt und dann bekomme ich quasi eine Rechnung für meine 10 Fälle nochmal nachgereicht über Euro X und da heißt es, das ist der Pflegeanteil, den ihr noch zu bezahlen habt. Habe ich das so einigermaßen, ohne in die technischen Details gegangen zu sein, richtig dargestellt?
Ich glaube, über eine kleine gedankliche Abkürzung war es richtig. Entscheidend, Sie haben es eben gesagt, es ist für mich so ein Randbereich, also die wirklichen Experten, das wären dann die Budgetverhandler, die Ihnen das ganz genau skizzieren können. Ich glaube aber, es ist von der Methodik, so wie ich das System verstehe, korrekt, mit dem Unterschied, dass ich jetzt nicht von dem Krankenhaus als Kasse die Rechnung kriege, sondern die Budgetverhandler ja immer für die ganzen Einheiten das Ganze verhandeln und dann sieht man, okay, hier war jetzt zu viel oder zu wenig bezahlt und dann über diesen Zwischentopf wird das dann finanziert und den müssen natürlich die verschiedenen Kassen dann wieder befüllen. Also so verstehe ich das System.
Das Interessante wird ja die Einschätzung der Größenordnung für die Krankenkasse. Darauf will ich hinaus. Also dass wir ja im Grunde sagen müssen, das ist eine Verpflichtung, die zwar in Abhängigkeit der Belegung ist, also wie viele Menschen habe ich im Jahr X im Krankenhaus Y gehabt? Die ist aber auch abhängig von den Pflegekosten in diesem individuellen Krankenhaus. Und wie auch immer das dann zu mir kommt, das ist eine Rechnung, die ich dann präsentiert bekomme. Das heißt, ich muss das in irgendeiner Form, wenn ich jetzt aus der Sicht der Wirtschaftsprüfung drauf gucke, in meiner Jahresrechnung rückstellungstechnisch berücksichtigen.
Aber ich glaube, ich kann Ihren Ansatz da ganz gut nachvollziehen, vor allen Dingen deswegen, weil wir haben ja die Unschärfe, an der Stelle bin ich eben kurz abgestorben. Ich habe ja gerade skizziert, wie es eigentlich sein sollte mit den individuellen Pflegeentgeltwerten, nur dass die ja jetzt in der Regel noch gar nicht verhandelt sind. Und deswegen haben wir sowas wie Platzhalter drin. Ne? Mhm. Und das war bis zum 31.03.20 waren das diese 146 Euro Schlag mich tot. Dann gab es wieder so eine kleine Corona-Hilfe, so nenne ich es jetzt mal, vom 1.04. bis 31.12., wenn ich mich richtig erinnere. Das waren diese 185 Euro. Und ab dem 01.01.21 wurde jetzt festgesetzt 1,6309, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das sind quasi die Platzhalter. Und dann wird man jetzt natürlich, hat man eigentlich zwei Berechnungen, wenn man so will, die man zumindest gedanklich trennen kann. Das eine ist, wie ist die Abweichung von meinem individuellen Pflegewert, den ich jetzt verhandle, zum Vergleich des Platzhalters? Und dann, wie sah es denn jetzt mit dem Gesamtbudget aus wegen den Fällen? Und dann komme ich, glaube ich, gedanklich relativ nah zu Ihnen, dass ich, sagt jetzt mein Bauch, ja, ich bin da ja kein Experte in dem Bereich, aber mein Bauch sagt, Sie haben recht, dass es eher auf eine Nachzahlung hinausläuft, weil wir ja gerade in 2020 so einen extremen Fallzahlrückgang hatten. Und wenn ich so einen extremen Fallzahlrückgang habe, dann habe ich pro Fall natürlich auch weniger abgestottert von dem Gesamtbudget, was erforderlich gewesen wäre. Und dann bin ich bei Ihnen, dann lande ich auch bei einer Rückstellung, wo man zumindest mal durchrechnen müsste, wie hoch die ist, weil nach der Logik würde ich dann auch denken, dass es eine Nachzahlung geben müsste für 2020 jedenfalls. 2021 weiß ich nicht zwingend.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit und würde mich freuen, wenn wir das in gewohnter Weise fortsetzen.
Ich bedanke mich, hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, wir erreichen ähnliche Klickraten wie beim letzten Mal. Freut mich ja, wenn es so gut ankommt. Liegt aber vermutlich einfach am Thema. Ne? Größter Kostenblock, da wird halt hingeklickt.
Das stimmt. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Alles klar. Bis dann.
So, lieber Herr Effert, Sie haben mich nochmal kontaktiert, weil die Q3-Zahlen veröffentlicht worden sind. Und die sind ja im Ergebnis, Sie haben sie mir kurz mitgeteilt, ganz erstaunlich. Und deswegen freundlicherweise nochmal Ihre Bereitschaft, sich kurz dazu zu äußern.
Ja, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mal das Thema so ein bisschen gestreift und da waren die Zahlen eben noch nicht da. Und ich hatte so ein bisschen überlegt, naja, man könnte so Näherungen daraus ableiten, wie die Krankenhäuser sich bisher so verhalten haben. Aber jetzt tatsächlich seit dieser Woche sind die Q3-Zahlen da, die ja wichtig sind für die Frage, welche Prüfquote denn für das jeweilige Haus im ersten Quartal 22 denn jetzt gilt. Und auch, wie hoch denn eine mögliche Strafzahlung denn möglicherweise sein könnte. Und das ist natürlich so für die individuelle Kassenstrategie und Strategie hausrelevant. Aber ich habe dann auch einfach mal so ein bisschen systematischen Blick drauf gelegt, weil es mich einfach interessiert hat. Und erstmal geschaut, okay, wo liegen denn jetzt eigentlich die Häuser, wenn man so eine vereinfachte Bundessicht nimmt auf alle Häuser, ohne jetzt die Größe der Häuser zu betrachten oder so, sondern einfach sagt, einfach einen Mittelwert bildet, ne? Wo die dann liegen, dann kommen wir, kann man schon mal sagen, okay, wir haben wahrscheinlich eine Prüfquote von 9,3% als GKV-System. So, und da kann man schon mal stutzen oder schlucken, weil wir sind ja gerade in 21 mit den 12,5% unterwegs. Das heißt, Fakt ist dann schon mal, klar, das mag jetzt einzelne Kassen unterschiedlich treffen, je nach Verteilung, ne, ist klar. Aber so aus der GKV-Perspektive haben wir es faktisch jetzt erstmal wieder mit einer Kürzung der Prüfquote zu tun. Dann bin ich auf die Idee gekommen, naja, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir ja schon mal so ein paar Zeitreihen in diesen Datenmeldungen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal selber nachgeschaut haben beim GKV-SV. Man kann sich da schön je Quartal immer die ganzen Statistiken runterladen, alles öffentlich zugänglich. Und dann habe ich gedacht, gut, so eine Grundidee war ja auch bei der MDK-Reform, dass man eben Anreize setzt, besser abzurechnen und eben schlechtes Abrechnen sanktioniert. Also darüber reden wir ja eigentlich die ganze Zeit. So, Sanktionen haben wir noch nicht, kommen erst nächstes Jahr, wissen wir. Aber Anreiz könnte man ja mal einen Blick reinwerfen, ob da was erkennbar ist. Also bin ich hingegangen und habe mir für jedes Quartal seit Q1 2020 bis eben jetzt Q3 21 mal den Anteil unbeanstandeter Rechnungen angeschaut. Auch wie gesagt, Bundesschnittperspektive. Ne? Ja, und dann starten wir da quasi rein in die MDK-Reform mit 56% unbeanstandeten Rechnungen. Dann war ich überrascht, weil dann ging es 54, 52, 51, jetzt liegen wir bei 48. Ohne dass dann mal so ein kleiner Zacken nochmal drin gewesen wäre, dass es nochmal besser wurde, sondern wirklich, Sie also können da eine Linie durchlenken.
Keine Schwankungen, sondern im Grunde eine geradlinige Entwicklung, wenn man so möchte.
Eine geradlinige Entwicklung dahin, dass tatsächlich prozentual mehr Rechnungen beanstanden, also die Krankenkassen häufiger Recht haben mit ihren Beanstandungen. So, und jetzt kann man natürlich das Ding so von zwei Seiten sehen. Ja, also nach dem Motto mal ganz hart Richtung gegen das Gesetz formuliert, also Ziel nicht erreicht, ne? Weil es passiert genau das Gegenteil von dem, was man wollte. Also mehr Rechnungen sind falsch. Will man das verteidigen, wird wahrscheinlich eine deutsche Krankenhausgesellschaft sagen, naja, jetzt schauen die Krankenkassen endlich mal genauer hin und schicken wirklich nur noch das, wo was dran ist. Zwischen diesen beiden Polen wird sich wahrscheinlich die Diskussion, wenn man die jetzt führt, irgendwann auf der politischen Ebene dann wieder abspielen. Aber es ist schon dramatisch, weil ich habe jetzt den Blick einfach, okay, die Abrechnungsqualität nimmt wieder ab. Und bringe das halt in Verbindung mit dem Fakt, dass wir einfach weniger prüfen dürfen als früher. Und jetzt kann man höchstens noch sagen, wenn man wohlwollend in die Richtung denken will, jetzt warten wir mal die Strafzahlung ab, ob das dann in Summe funktioniert mit Anreiz und Bestrafung. Aber das müsste jetzt nicht nur wir bräuchten jetzt eine komplette Trendwende in dem, was ich hier sehe, damit man dann irgendwann mal sagen kann, okay, die MDK-Reform hat funktioniert.
Ja. Aber die hätte ökonomisch ja jetzt schon erfolgen müssen, weil Q3 ist ja relevant für Q1 und da beginnen ja die Strafzahlungen. Das heißt, wenn das ein ausschlaggebender Faktor wäre, dann hätten wir den Knick eigentlich jetzt gehabt.
Genau, also wenn man ein bisschen vorausblicken bei den Krankenhäusern unterstellt, dann hätten die Motivation haben müssen, da hinzukommen. Ne? Bei Einzelhäusern, also das will ich auch gar nicht wegkehren, dass die so agieren. Bei Einzelhäusern, ich habe ja auch mal diesen Blick für jeden einzelnen Kunden auf die Top-Beleger, da kann ich das dann schon sehen, dass es einzelne Häuser gibt, die sich entwickelt haben und nach dem, wie man das Gesetz dann jetzt liest, dann tatsächlich Vorzeigehäuser sind. Die haben dann so Quoten von um die 70%, was ja nach der Lesart dann gut ist. Ja, privat könnten wir jetzt sowas streiten. Also fände ich jetzt nicht so gut 70% der Rechnung, wenn die nur richtig wären. Ja, aber gut. So wie es halt die MDK-Reform formuliert hat. Ja, also das gibt es dann schon, aber über die großen Zahlen muss ich sagen, ernüchternd.
Ja, das ist, also ich hätte, muss ich gestehen, aber vielleicht wäre das der Blick dann aufs einzelne Haus auch sogar erwartet, dass da mehr gespielt wird mit den Zahlen. Also dass ein Krankenhaus beispielsweise sagt, so, jetzt machen wir mal ein ganz sauberes Quartal, damit ich dann ein Quartal habe, in dem ich den ganzen Mist verbuddeln kann, weil dann die Prüfquote niedrig ist. Sie verstehen, was ich meine.
Ja, verstehe ich. Das waren ja alles die Überlegungen, die wir so im Vorfeld angestellt hatten. Das werden wir aber tatsächlich auch nur in der Einzelfallbetrachtung dann sehen können. Ja. Wenn man dann wirklich gräbt und sind wir mal ehrlich, dann sind wir auch an dem Bereich, dass man dann wirklich über diese systematischen Auffälligkeiten reden muss und darüber nachdenken muss, ob man das nicht zur Anzeige bringt. Ja. Aber dieser makroökonomische Blick, sage ich jetzt mal, der war dann doch überraschend. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Spannend. Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal mit mir, mit uns, mit den Zuhörern auch geteilt haben und wir haben da jetzt ja eine lose Reihe angefangen und vielleicht betrachten wir das Ganze dann eben so in einem halben Jahr nochmal und schauen dann zurück und schauen, wo wir stehen. Ich wäre gespannt, wie sich diese Zeitreihe weiterentwickelt.
Genau, das ist so die Logik. Zwischenzeugnis für die MDK-Reform, also Versetzung gefährdet, ne? Und dann schauen wir mal, wie der Schüler reagiert, ob er das Ruder noch rumreißt.
Perfekt, das ist ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Fatz.
Gerne, bis dahin.
Bis dahin.
Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.